Dimensionen. Die Welt der Wissenschaft.
Es handelt sich um Tonaufnahmen, die zwischen 1915 und 1918 von österreichischen Wissenschaftlern in Kriegsgefangenenlagern gemacht wurden, auf dem Territorium von Österreich und auch von Ungarn.
Gefangene Stimmen.
Darunter befanden sich zum Beispiel Esten, Letten, Litauer, Russen, Weißrussen, aber auch zum Beispiel Tataren und andere Völker oder Nationen aus der Kaukasusregion.
Die Tonaufnahmen von Kriegsgefangenen. Eine Sendung von Ulrike Schmitzer.
Euer Sohn brennt ohne Feuer. Tag und Nacht weint er und denkt er und hat keine fröhliche Minute. Saget, dass in dieser Zeit euer Sohn in Gefangenschaft der Feinde ist und hinter dem Stacheldrahtzaun sitzt und schon lange Qualen leidet.
Artashes Kamuljans aus Armenien. Er hat diesen Text vor rund 100 Jahren in einen Phonographen gesprochen, in das erste Aufnahmegerät für Tonaufnahmen.
Wenn ihr hinauffliegen werdet nach meiner Heimat, gebet den Brief meinen Eltern und sagt, dass sie mich nicht vergessen und auf mein Grab nicht ein gewöhnliches Denkmal setzen. Also flieget, Schwalben, nach dem Kaukasus. Sagt den Eltern, dass ihr uns gesehen habt und dass nichts schrecklicher ist als die Leiden der Soldaten. Und vergesst nicht, was ich euch erzählt habe.
Die Tonaufnahme des jungen Armeniers ist eine von 250 Aufnahmen mit Kriegsgefangenen. Sie wurde zwischen 1915 und 1918 während des Ersten Weltkriegs in österreich-ungarischen Kriegsgefangenenlagern gemacht, und zwar in den Gefangenenlagern Reichenberg, Eger und Theresienstadt. Die Wissenschaftler wollten möglichst viele fremde Völker der Zarenarmee aufnehmen und erforschen, erklärt Britta Lange, die die Tonaufnahmen im Rahmen eines Lise-Meitner-Stipendiums des FWF erforscht.
Das war deswegen interessant, weil in den Lagern der Habsburger Monarchie Gefangene sehr vieler verschiedener Nationalitäten waren, die alle aus der Armee des Zaren kamen. Also es waren Gefangene von der sogenannten Ostfront im Ersten Weltkrieg. Und diese Vielfalt, wenn man das so sagen kann, von verschiedenen ethnischen, kulturellen, sprachlichen Gruppen war eben für die anthropologische Gesellschaft interessant, weil sie sich davon versprachen, vergleichende Forschungen an diesen Menschen durchführen zu können. Das hieß im Klartext, es sollten Körpervermessungen stattfinden im Hinblick auf Aufschlüsse über die europäischen Rassen oder die Herkunft der europäischen Rassen.
Die anthropologische Gesellschaft führte diese Untersuchungen im Auftrag der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften durch und übergab sie später dem Phonogrammarchiv. Die Leitung der anthropologischen Kommission wurde Rudolf Pöch übertragen. Er hatte 1913 die erste außerordentliche Professur für Anthropologie und Ethnographie an der Universität Wien erhalten. Das Kriegsgefangenenprojekt sah er als willkommene Möglichkeit, sich auf dem neuen Forschungsgebiet zu profilieren.
Es ist davon auszugehen, dass er zunächst mal fragte, ob die Gefangenen ein Lied vortragen könnten oder einen mehr oder weniger traditionellen Text, also zum Beispiel ein Gebet, ein Märchen, eine Sage, und hat eben dann jene Gefangenen, die dazu bereit waren zu sprechen, ausgewählt, hat mit ihnen nach der Vorgabe des Phonogrammarchivs erst einen zu sprechenden Text vereinbart. Dieser Text wurde dann niedergeschrieben. Meistens wurde dann wahrscheinlich auch noch eine Sprechprobe gemacht, da ja auch die Aufnahmetechnik teuer war. Das Reservoir an Wachsplatten war gerade in den Kriegszeiten eben auch begrenzt. Und dann wurde die Tonaufnahme mit dem Wiener Archivphonographen gemacht. Das heißt, der Gefangene wurde vor diesem Trichter, den das Grammophon ja damals hatte, also dieser Archivphonograph hatte, platziert und musste dann den vorher aufgeschriebenen Text ablesen. Diejenigen, die nicht lesen konnten, mussten entweder auswendig sprechen oder sie bekamen den fixierten Text leise vorgesagt.
Die Sache mit den Kriegsgefangenen und deren Aufnahmen ist eine sehr widersprüchliche Sache natürlich. Ja. Es wurde damals sozusagen alles vermessen, was zu vermessen gibt. Also es gibt auch frühe Filmaufnahmen von Forschern, die sozusagen indigene Völker vermessen, abmessen, Zähne, Gesichter, Körperhaltungen etc., Rassentheorien aufstellen etc. etc. Wenn man sich darauf einlässt, hat das einen sehr seltsamen Beigeschmack. Und warum widersprüchlich? Weil auf der anderen Seite wiederum durch diesen Akt, durch diesen Prozess bestimmte Sprachen, Dialekte, Gesänge der Nachwelt aufbewahrt werden konnten, die sonst vielleicht verloren gegangen wären.
Sagt Burkhard Stangl. Er hat das Buch Ethnologie im Ohr, die Wirkungsgeschichte des Phonographen im WUV-Universitätsverlag geschrieben. Der Phonograph wurde 1877 von Edison erfunden. Danach hat es noch gut 10 Jahre gedauert, bis wirklich Klang gespeichert werden konnte, sagt Stangl.
Rudolf Böch war einer der ersten in Österreich oder vielleicht überhaupt der erste, der den Phonographen für Dokumentationszwecke auf seinen Forschungsreisen eingesetzt hat. Die erste Aufnahme, musikethnologische Aufnahme, stammt aus 1904, Papua Neuguinea. Und er hat auch eine Forschungsreise 1907, 1908 in die Kalahari gemacht. Da gibt es auch Tonaufnahmen. Er hat auch mit Film experimentiert, also sozusagen einerseits Phonograph, der Klangschreiber, andererseits der Kinematograph, der Bewegungsschreiber, hat versucht, das sogar zu kombinieren. Da gibt es eine berühmte Filmaufnahme. Buschmann spricht in einem Phonographen. Das wurde dann vom Phonogrammarchiv der Akademie der Wissenschaften sogar versucht, ich glaube Dietrich Schüller war das, das zu koppeln. Also die beiden Dinge, also eigentlich sehr avancierte Versuche, mit den neuen Medien umzugehen.
Rudolf Pöch war ein Medienpionier. Wenngleich die Umstände, unter denen die Aufnahmen gemacht wurden, ethisch fraglich sind. Pöch war nicht der Einzige, der erkannte, welche neuartigen Forschungsmöglichkeiten der Phonograph bieten wird, schildert Gerda Lechleitner vom Phonogrammarchiv der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien.
Das Phonogrammarchiv der damaligen Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften gilt weltweit als das erste wissenschaftliche Archiv. 1899 hat Sigmund Exner mit seinen Kollegen, die den philosophisch-historischen Wissenschaften angehörten, aber auch denen, die die Naturwissenschaften vertreten haben, mit denen gemeinsam hat er einen Gründungsantrag an die Akademie gestellt und war der Meinung, um der Forschung einen neuen Input zu geben und weil es die Erfindung der Tonaufzeichnung gibt, dass man so eine Institution gründen sollte. Es war jetzt nicht in erster Linie dran gedacht, dass das Archiv im Vordergrund steht. Natürlich, das Archiv war das Vehikel oder die Basis für eine neue Art Forschung. Die Forschung, die dahin gegangen ist, dass einen interessiert hat, wie klingt eine Sprache, wie spricht ein Sprecher im Verhältnis zu einem anderen, wie wird im Alltag gesprochen, wie wird in der Hochsprache gesprochen. Also all diese Fragestellungen konnte man ja nur beantworten, indem man eine Tonaufnahme hat.
Wien war 1899 das erste Archiv. Budapest, Paris und Berlin folgten. Und 1903 gründete auch St. Petersburg ein Archiv. 1901 wurden die ersten österreichischen Expeditionen mit dem Phonographen ausgerüstet. Die Reisen führten in alle Weltgegenden, von Kroatien über Griechenland und Lateinamerika, von Japan bis nach Afrika.
Da gibt es zum Beispiel aus der Kalahari von den Pöch-Aufnahmen hat Gerhard Kubik, der Musikethnologe ist für Afrika, festgestellt, dass sich die Polyphonie, die bei den Buschleuten in der Kalahari nach wie vor gepflegt wird, sich eigentlich nicht unterscheidet von dem, wie sie vor 80 Jahren gesungen haben. Es gibt andere Beispiele, wo sich diese Kulturen sehr verändert haben.
Der Aufwand für diese Aufnahmen war enorm. Deshalb lag es nahe, die fremden Völker in den Kriegsgefangenenlagern aufzunehmen. Wann immer exotische Völker im Land waren, machten sich die Forscher mit ihren Phonographen auf. Beliebt waren dafür natürlich auch Völkerschauen, wo die Wissenschaftler schon Stimmen und Gesänge eingefangen hatten.
Dazu muss man jetzt noch sagen, diese Zeit des Ersten Weltkriegs war natürlich auch in der Forschung, jetzt nur rein historisch gesehen, ein Einbruch. Was kann ich in Kriegszeiten forschen? Und so war das natürlich eine willkommene Gelegenheit, den Krieg auszunützen und diese Situation und damit eine Sammlung zu schaffen, die man sonst nie geschafft hätte. Es war jetzt während des Ersten Weltkriegs nicht nur dieses anthropologisch-ethnologische Projekt in den Kriegsgefangenenlagern, sondern es war noch ein anderer Auftrag, der vom damaligen Kriegsministerium an das Phonogrammarchiv gegangen ist, und zwar die Soldatenlieder der K&K-Monarchie aufzunehmen, mit dem Ziel, alle in der Monarchie vertretenen Sprachen durch Soldatenlieder zu dokumentieren.
Was ich tatsächlich versucht habe, ist zu schauen, ob ich Texte, Tondokumente finden kann, in denen die Gefangenen etwas sagen, was nicht nur, in Anführungsstrichen, nicht nur ein traditioneller Text ist. Das heißt, ich war vor allem auf der Suche nach biografischen Erzählungen, nach persönlichen Eindrücken, nach Auskünften zu den Zuständen im Lager oder auch nach Kriegserlebnissen. Also was ich eigentlich gesucht habe, war in diesem Feld von linguistisch bestimmten Aufnahmen und von traditionellen Texten persönliche, selbstverfasste Texte.
Ich bin ein unglücklicher Soldat, weit entfernt und getrennt von meinen Leuten. Ich bin in Österreich unfreiwillig unterwegs, allein unter den Kriegsmächten. Ich höre, wie schwer seufzt meine Heimat unter dem Joch der Feinde. Mein Herz zerreißt vor Schmerzen, weil ich nichts tun kann.
Also es gibt offensichtlich ein paar Tonaufnahmen, in denen das so ist, in denen Personen etwas erzählen über den Krieg oder auch über ihre Situation. Was eben nicht geklärt werden konnte von mir bisher, ist die Frage, ob diese Texte und diese Tonaufnahmen der Zensur unterlagen, die ja auf die Korrespondenzen von Kriegsgefangenen auf jeden Fall Zugriff hatte. Meine Vermutung ist, dass das nicht so ist, und zwar, weil es als wissenschaftliche Arbeit galt. Trotz allem ist natürlich zu bedenken, dass die Kriegsgefangenen immer noch Kriegsgefangene waren, dass sie also sehr wahrscheinlich von vielen Seiten unter Druck gesetzt wurden, unter Zwang standen, dass sie nicht wirklich wussten, wie werden ihre Tonaufnahmen später verwendet. Also werden sie wirklich nur in Archive gebracht oder werden sie unter Umständen dem militärischen Gegner in die Hände gespielt. Das heißt, haben sie also irgendwelche Sanktionen oder Konsequenzen zu fürchten? Es ist auch davon auszugehen, dass sie wahrscheinlich bestimmte Sprechverbote einhielten. So war es ja zum Beispiel etwa verboten, dass etwas aus dem Lager hinausdrang über Hunger oder elende Zustände. Also das alles muss man im Kopf haben, wenn man ein Tondokument findet, bei dem der Wissenschaftler drüber geschrieben hat, selbst verfasster Text.
Josef Weiland aus Litauen, 1915.
Jetzt bin ich vom Zar weit getrennt. Schnell komme ich nicht mehr zurück. Vielleicht werde ich euch sogar für immer nicht mehr wiedersehen. Jetzt wurde mir das Töten des Menschen beigebracht, wie man Menschen ersticht, wie man gnadenlos auf Menschen schießt. Feuerpatronen und eine Knarre gab man mir und sagte dazu, für die Heimat. Auf die Arbeiter befiehlt man mir zu schießen, bis zum letzten Mann. Wir bekamen Essen, das nicht mal die Hunde der Offiziere fressen. Man muss Worte und Hiebe der abscheulichen Kommandanten erdulden. Mir wurde befohlen, die menschlichen Gefühle zu ersticken, aus der Brust auszureißen. Mir wurde befohlen, mit den Leidtragenden kein Mitleid zu haben, sogar ihr fremdes Land zu hassen.
Es sind Dokumente von Leuten, die heute vollkommen unbekannt sind. Und das macht sie besonders, finde ich, weil es sind Quellen, die von einfachen Soldaten, die also das letzte Glied in der Kette und damit auch in der Aufmerksamkeit waren, produziert wurden. Man könnte vielleicht auch sogar sagen, dass es eben die Stimmen der Subalternen sind, die man hier hören kann. Und sie sind deswegen besonders, weil sie eben Tonaufnahmen sind und nicht niedergeschriebene Texte. Und ich gehe davon aus, dass man in diesen Tonaufnahmen zwar einerseits den Text hört, der ja zum Beispiel auch Botschaften enthalten kann, wenn er nicht unbedingt selbst verfasst ist, sondern ein traditionelles Lied aufnimmt. Ich gehe davon aus, dass man in diesen Tonaufnahmen immer noch mehr hören kann, als man in dem Text lesen kann,
sagt Britta Lange, die am Institut für Sozialanthropologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften forscht. Bei allen Tonaufnahmen sind die Namen dokumentiert. Bei den meisten weiß man das Alter des Sprechers. Pöch und seine Mitarbeiter waren sehr bemüht, den genauen Herkunftsort ausfindig zu machen. Sogar die Herkunft der Eltern wurde erfasst und ob die Sprecher selbst viel gereist sind. Die Forscher wollten so herausfinden, ob die Sprache dialektal gefärbt war und im Sinne der damaligen Forschung, wie es um den Grad der Rassenreinheit bestellt war. Maßgebliche Theorien wurden aus den Sprachaufnahmen nie abgeleitet. Die Tonaufnahmen haben aber heute einen Wert, der über das rein wissenschaftliche Interesse hinausgeht.
Wir hatten Baschkiren zu Gast, die natürlich die baschkirischen Aufnahmen hören wollen. Die Tscherkessen liegen mir in den Ohren, das sollte alles schon publiziert sein. Also es will jeder quasi sein Material haben. Und ein weiterer wesentlicher Faktor bei dem Publizieren ist ja auch der, dass wir sagen, ja, wir wollen ja das, was wir für andere sozusagen aufgehoben haben, wieder zurückgeben. Also diese Art Repatriierung ist mit ein Gedanke, weil in Neuguinea um 1900 konnte niemand ein Schallarchiv führen. Aber wir haben die Publikation natürlich A, mit denen gemeinsam gemacht und B, entsprechend viele Exemplare dort hinterlassen, die an verschiedenen Stellen jetzt aufliegen, wo die Leute eben das hören können.
Das sind zwar meistens nicht die frühesten Tonaufnahmen, zum Beispiel in Litauisch oder Lettisch oder Estnisch oder Tatarisch, aber sie gehören mit Sicherheit zu einer, ja, einer Art des kulturellen Erbes einer solchen Nation oder einer solchen Region oder eines Landes. Und es ist mir auch ein Anliegen, das bekannter zu machen, weil es kann natürlich auch sein, dass etwa in Georgien oder in Estland oder so kein besonderes Interesse an diesen Dokumenten besteht. Es kann aber auch das Gegenteil der Fall sein. Und ich finde, das gehört eben auch mit zur Aufgabe.
Es ist so, dass es natürlich einen Katalog gibt und das Phonogrammarchiv Aktivitäten vor allem auf technischer Seite weltweit entwickelt hat. Somit war man mit sehr, sehr vielen Archiven und Leuten in Kontakt. Und eines der wahrscheinlich bedeutendsten Erlebnisse war, dass einmal die Tochter von Shevardnadze hier im Archiv auf Besuch war. Jedenfalls hat sie gefragt nach georgischen Aufnahmen. Und im Konvolut der Kriegsgefangenenaufnahmen sind georgische Aufnahmen. Und die haben wir ihr vorgespielt. Und sie war so beeindruckt, so quasi die Stimme von ganz, ganz weit aus der Vergangenheit zu hören, als ein sehr, sehr persönliches Erlebnis. Wissenschaft ist die eine Seite und die persönliche Verbindung mit Tönen, die einen sehr betreffen, ist die andere Seite. Also wir haben immer wieder Anfragen von Nachfahren, die das dann aus Briefen oder irgendwo herausfinden, dass die einmal mit dem Phonogrammarchiv zusammengearbeitet haben, einen Ton von einem Großvater, von einem Großonkel oder so noch einmal zu hören.
Von besonderem wissenschaftlichen Wert sind die Musikaufnahmen mit dem Phonographen. Der Musikethnologe Robert Lach wurde von Robert Pöch im Jahr 1916 für Musikaufnahmen zu dem Gefangenenprojekt hinzugezogen. Er nahm zahlreiche Gesänge auf, publizierte Noten und Texte und wurde mit einer eigenen Theorie der musikalischen Entwicklung berühmt.
Ganz wichtig, die Tonaufnahme hat dafür gedient, dass man die Musik so aufschreiben konnte, wie sie tatsächlich klingt. Wenn ich eine mir fremde Musik anhöre und gleichzeitig in Noten schreibe und ich bin aber geschult im europäischen Tonsystem, in der europäischen Notenschreibweise, dann höre ich mir das automatisch zurecht. Das heißt, ich höre es europäisch, das kann ich nicht zurückstellen. Wenn ich aber jetzt eine Tonaufnahme habe und Zeit habe, mir das 20, 100 Mal anzuhören, kann ich das viel genauer machen. Und das war auch der Grund, dass Hornbostel und Sachs Transkriptionssysteme erfunden haben, um diese Abweichungen von den europäisch gestimmten Systemen klar zu machen, dass das eben andere Tonsysteme sind. Es haben sich Theorien entwickelt, was ist eine Gebrauchsleiter, was ist eine Materialleiter, also welche Töne werden generell in dem gesamten Musikbereich benutzt und welche werden in einem bestimmten Lied benutzt. Wie sind diese Systeme aufgebaut? Wo sind welche Tonschritte? Und damit ergibt sich ein vollkommen neues Bild. Also dafür war die Tonaufnahme wichtig und das hat einfach die Musikethnologie und die Forschung an der Musik auf eine vollkommen neue Schiene gebracht.
Die Aufnahmen mit dem Phonographen konnten beliebig oft abgehört werden. auch wenn sich die Wachsplatten abnutzten.
Deswegen musste man immer wieder neue Abgüsse machen. Das war ja die Idee, um diese Aufnahme quasi ewig haltbar zu machen, war es ja notwendig, dieses Metall negativ davon zu erstellen. Und von diesem Negativ konnte man Wachsplatten abgießen. Und man sagt so generell, das weiß man von den Zylindern, das weiß man von den Platten, etwa 10-mal kann man so einen Wachsträger abspielen und dann wird die Rille einfach immer flacher und flacher, bis man nichts mehr hört. Dann ist das nicht mehr eingegraben.
Die 250 Sprachaufnahmen sind bei weitem nicht so gut bearbeitet wie die Musikaufnahmen, so Britta Lange.
Was mir aufgefallen ist, ist, dass es keinerlei, zumindest in meinen Forschungen ist es nicht aufgetaucht, dass es keinerlei ethnografische Bearbeitung von diesem Material gibt. Das heißt, ich bin also konfrontiert, genauso wie die Mitarbeiter des heutigen Phonogrammarchivs mit dieser Sammlung konfrontiert sind, mit etwa 250 Aufnahmen in sehr vielen verschiedenen Sprachen. Es sind über 30, wenn ich richtig gezählt habe, die wir nicht beherrschen, zu deren Übersetzung also heute einfach Sprachexpertinnen und Experten herangezogen werden müssen. Das muss man eigentlich auch in den Fällen machen, in denen schon historische Übersetzungen vorliegen. Andererseits müssen die Leute, oder wäre es schön, wenn Leute, die das heute übersetzen, auch über ein gewisses historisches Wissen verfügen, denn immerhin sind die Aufnahmen fast 100 Jahre alt und wir wissen das auch von der deutschen Sprache, die Sprache verändert sich in 100 Jahren.
Der 28-jährige Russe Sergei Opietkov wurde in Finnland geboren und war vor seiner Inhaftierung Gefängnisdirektor bei St. Petersburg.
Mit großem Vergnügen hätte ich dem Herrn Professor verschiedene Mitteilungen gemacht über das Leben der finnischen Völker. Aber mein Leben hat sich so eingerichtet, dass ich in der Jugend mein Vaterland verlassen musste. Und aus meinem Gedächtnis ist vieles verschwunden, was ich während meines Lebens im Vaterland gesehen und gehört habe. So muss ich mich zu meinem Bedauern mit diesen Worten bescheiden. Aber ich bin zufrieden damit, dass diese Worte nicht ohne Nutzen für die Wissenschaft gesprochen sind.
Ich finde, dass diese Aufnahme ja sehr, sehr besonders ist deswegen, weil sie klar macht, dass selbst ein sozusagen inhaltsloses Gesprochenes trotzdem die wissenschaftlichen Ansprüche befriedigt hat. Dass also ein Sprachbeispiel nicht notwendigerweise auch noch einen Inhalt preisgeben muss, das aber tun kann. Und genau das ist auch das, was mich in meinem Forschungsprojekt interessiert hat, nämlich zu fragen, was ist eigentlich mit den Inhalten des Gesprochenen? Wieso haben die niemanden interessiert, obwohl doch zum Teil tatsächlich sehr persönliche und sehr bedrückende Botschaften dabei sind? Und das scheint mir die Antwort darauf zu sein, dass es um diese Fragen einfach nicht ging, sondern dass es darum ging, die Gefangenen zum Sprechen zu bringen, um ein Sprachbeispiel auf einer Wachsplatte aufzunehmen.
Die Aufnahmen, ob es jetzt von indigenen Völkern sind, Papua Neuguinea bis hin zu den Kriegsgefangenen im Ersten Weltkrieg, haben insofern eine Bedeutung, weil sie Dokumente davon sind, von der Reichhaltigkeit und Diversität des Menschengeschlechts. Man kann sich diese Vielgestaltigkeit der menschlichen Kulturen und Existenzen vor Augen führend natürlich überlegen, wie schaut das heute aus? Was heißt das, wenn also sukzessive Dinge verschwinden, verloren gehen? Und es war auch ein großes Motiv, eben auch Dinge aufzubewahren, für die nächsten Generationen zu dokumentieren, um ein breiteres Kulturgut quasi zu retten.
Sie hörten eine Sendung über historische Tonaufnahmen von Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs von Ulrike Schmitzer, Gefangene Stimmen. Sämtliche historischen Aufnahmen stammen aus der CD-Edition Gesamtausgabe der historischen Bestände des Phonogrammarchivs der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Morgen in den Dimensionen Städte im Dschungel. Eine Sendung über Spuren von Hochkulturen im Amazonas.